tune in. Everybody talk about pop music.
Der Pop Talk.
Mit Nabil Atassi. Der Regisseur und Filmemacher Jesko Pului ist zu Gast im Pop-Talk für seinen Dokumentarfilm Weltreise mit Buddha auf der Suche nach Glückseligkeit. Reiste Jesko fast ein Jahr durch Asien und Afrika auf der Suche nach buddhistischen Mönchen und Nonnen und auf der Suche nach der Erleuchtung. Mitgebracht hat er beeindruckende Bilder, Begegnungen und Erfahrungen und einen Kinofilm, den er mit extrem niedrigem Budget auf die Beine gestellt hat. Seit vergangenen Donnerstag, seit 30. Juli, ist Weltreise mit Buddha in den Kinos in Deutschland zu sehen. Gerade läuft die Premierentournee im ganzen Land und Jesko Pului ist uns am Telefon zugeschaltet. Hallo Jesko, herzlich willkommen.
Ja, hallo Nabil.
Jesko, schön, dass du es geschafft hast. Wie nah bist du der Erleuchtung gekommen nach dem Film?
Also tatsächlich war ich nicht auf der Suche nach der Erleuchtung. Ich glaube, da kann man nur enttäuscht werden. Aber tatsächlich wollte ich schon herausfinden, wie nah denn zum nächsten Mal die Mönche der Erleuchtung kommen. Also ich habe mir erstmal nicht viele von mir selber erhofft, sondern ich schaue erstmal, wie haben es die anderen gemacht, nicht unbedingt direkt erleuchtet zu werden, sondern auch mit so wenig glücklich zu sein. Denn Mönchsein bedeutet ja, einen sehr reduzierten Lebensstil zu leben und möglichst wenig externe Freuden zu erfahren und trotzdem zufrieden zu sein. Das finde ich ja einen sehr spannenden Weg auch an das Leben. Und so bin ich also auf einer Reise vielen Mönchen begegnet und auch Nonnen und wollte viele Dinge herausfinden. Ich wollte herausfinden, was hat es so mit dem Buddhismus weltweit auf sich? Wie wird er jetzt zurzeit gelebt? Das ist ja auch schon 2000 Jahre alt, gehört zu den großen Weltreligionen. Mhm. Wie schaut es heute aus? Wo ist es besonders beliebt? Was sind so die verschiedenen Strömungen? Und
also eine Menge Fragen, die du dir gestellt hast. Der Buddhismus, das ist ja jetzt zurzeit nicht unbedingt so das trendigste Thema. Da gibt es jetzt keine Massenbewegung im Augenblick, dass alle Buddhisten werden wollen. Das ist jetzt gerade weder hip noch cool. Das war schon mal anders, auch Buddhist zu sein. Wie kamst du jetzt speziell dennoch zu der Idee, einen Dokumentarfilm zum Thema Buddhismus zu drehen?
Ich bin nun schon seit über 10 Jahren Filmemacher und dementsprechend ständig auf der Suche nach Themen, nicht nur die ich interessant finde, sondern auch, wo ich ein Potenzial sehe, wo ich das Gefühl habe, da gibt es noch Wege, mit diesem Thema umzugehen, die noch nicht ausgenutzt sind, wo auch die Öffentlichkeit noch wenig darüber weiß, aber gerne mehr wissen würde. Und vielleicht wissen sie auch noch nicht, dass sie gerne mehr wissen würden, aber ich würde es ihnen gerne anbieten. So, das suche ich als Filmemacher generell. Und irgendwie bin ich dann bei der Figur des Buddha als allererstes hängen geblieben. Denn Buddha ist nun mal die Symbolfigur des Buddhismus und verkörpert so viele verschiedene Tugenden und hat irgendwie sowas auch vom perfekten Menschen an sich. Oder so scheint es zunächst, dass Buddha würde niemals einen Fehler begehen und er würde sich nie über etwas ärgern. Das ist ja auch irgendwie fragwürdig, dass man in einer Religion das vorgesetzt bekommen, so einen unglaublich makellosen Menschen, denn Buddha ist ein Mensch und kein Gott. Mhm. Und das fand ich einfach sehr spannend. Diese Figuren als Filmemacher brauche ich spannende Figuren. Und das ist also zunächst also die Herangehensweise als Filmemacher, aber gibt dann auf jeden Fall auch den persönlichen Aspekt. Und viele haben vielleicht auch schon mal davon gehört, von der berüchtigten 10-Tages-Vipassana-Schweigemeditation. Das ist eine Veranstaltung, die gibt es weltweit. Kann jeder, der interessiert ist, sich für 10 Tage in die Isolation begeben, also immer noch in der Gruppe, aber auf jeden Fall isoliert von seinem normalen Alltag. Und dann kann man dort meditieren, und zwar den ganzen Tag, ohne Ablenkung, unter Anleitung.
Da hast du mitgemacht, oder?
Das habe ich mitgemacht, das habe ich sogar 2-mal mitgemacht, weil das einfach eine Wahnsinnserfahrung ist. Einfach so dieses von der komplett, also einfach abgeschottet zu sein, einmal von seinem normalen Leben. Man kann nicht mehr aufs Handy schauen, man kann kein Buch lesen, man bekommt nicht mit, was in den Nachrichten vor sich geht. Man ist nur mit seinem eigenen Geist beschäftigt.
Und da bist du losgezogen in deinem Film und hast das praktisch ja selbst erlebt. Also du kommst ja auch vor im Film. Es ist also kein trockener Dokumentarfilm, sondern schon einer, in dem du dich auch vorstellst als denjenigen, der den Buddhismus erleben geht. Und da eröffnest du den Film mit einer sehr, sehr spannenden Begegnung mit einem kanadischen Mönch, mit Julien, den du dann in Thailand besuchst. Wie hast du den dann erstmal konkret gefunden, so als erste Station?
Ich bin tatsächlich ganz einfach durch Chiang Mai gezogen. Das ist so die nähere Stadt, wo er wohnt. Aber ich war nicht dort, weil ich schon von ihm gehört hatte, sondern ich war dort, weil es zum einen eine Stadt ist, die voller buddhistischer Tempel ist. Also dann dachte ich mir, da kann ich schon mal nicht falsch liegen. Aber es ist auch ein beliebter Anlaufpunkt von vielen Reisenden. Ich hatte dort schon Kontakte und bin also dorthin, ohne überhaupt zu wissen, wen werde ich dort filmen, sondern ich wusste, ich kann Mönche nicht verfehlen in Chiang Mai, weil die laufen da überall links und rechts an einem vorbei, überall sind die Tempel. Es gibt so Veranstaltungen, wo die Mönche Englisch üben wollen und sich freuen, wenn jemand vorbeikommt. Also ich wusste, Mönche gibt es dort genug, wenn ich dort ankomme in Chiang Mai. Aber ich wusste auch, ich habe einen hohen Anspruch. Ich will nicht nur einen Mönch finden, der so generell dem Bild entspricht, das man so von Mönchen hat, und der eben Mönchsein genauso lebt, wie man es auch erwartet. Sondern ich würde schon jemanden gerne finden, der so ein bisschen was Eigenes hat, der Buddhismus dann doch auch für sich interpretiert. Das war mir schon wichtig, damit ich auch dem Zuschauer was bieten kann, ihm was zeigen kann, was er nicht dann doch schon zu oft gesehen hat. Und so habe ich dann einfach rumgefragt.
Dann hast du ja Julien, der wirklich ein sehr beeindruckender Mensch ist in deinem Film, scheint wirklich diese Glückseligkeit gefunden zu haben, ist immer glücklich, lächelt immer. Wie hast du den wahrgenommen? Also auf den Zuschauer macht der doch sehr, sehr viel Eindruck. Das ist sehr bewegend, diese Begegnung mit ihm und auch diesen Menschen zu sehen, wie er in sich scheint zu ruhen. Wie echt ist diese Ruhe in Julien gewesen?
Sie war in der Zeit, die ich mit ihm verbracht habe, schon so echt. Also ich konnte nicht 100% jetzt erfahren, wie echt sie ist. Ich konnte nur beobachten und dann meiner Intuition vertrauen und war verblüfft dann doch, wie wirklich dieser Zustand, dieser generellen Friedseligkeit wieder wirklich immer da war. Jeden Moment, den ich mit ihm verbracht habe dort, als ich ihn zum ersten Mal dort besucht habe, das war auch nur über ein Wochenende erstmal, aber doch hatte ich dann das Gefühl, dass das ist wirklich sein Wesen. Das ist das, was er sich in diesen ungefähr 20 Jahren, die er dann zu diesem Zeitpunkt schon Buddhist gewesen ist, was er sich durch Meditation angeeignet hat, er ist wirklich so, wie man ihn sieht im Film.
Ein ganz beeindruckender Mensch. Du bist in diesem Film viel durch die Gegend gereist. Du warst ja auch fast ein ganzes Jahr dafür unterwegs. Warst in Thailand, in Japan, hast dort Rockstar-Mönche getroffen. Du warst in China, und wenn man den Titel so liest des Filmes, Weltreise mit Buddha auf der Suche nach Glückseligkeit, dann denkt man ja zuerst, oh, das ist jetzt so ein Selbstfindungstrip von irgendeinem Buddha-Fan. Aber so war es ja gar nicht, sondern du warst wirklich auch mit einer gewissen Distanz. Zum Beispiel bist du dann in einem großen Tempel in China untergekommen und willst dann wirklich mal einige Tage wie ein Mönch leben. Und da merkt man dir doch beim Film schon die Distanz ganz schön an, zum Beispiel beim Chanting, dass du da ganz offensichtlich so ein bisschen auch an deine Grenzen geraten bist.
Genau, das war natürlich auch ein schwieriges Unterfangen, schon allein deswegen, weil die Sprachbarriere es so schwierig gemacht hat. Also generell auf der Reise in Asien vor allem war die Sprachbarriere schon mal ein Hindernis, und in China dann noch mal mehr. Da war ich eben in einem riesen Raum, in dem 800 Leute reingepasst haben, und dort konnte die chinesische Bevölkerung da aus dem Umkreis des Klosters, konnte da, wann immer ihnen danach war, diese ganzen buddhistischen Rituale vollziehen. Denn ja, Tag ein, Tag aus, also das war dann überlassen, und auch ich hatte dann, ja, konnte mich dann entscheiden, wie lange ich dann dort bleiben wollte. Das war komplett frei und auch das ist auch dann über Spenden finanziert, wie in den meisten Klöstern. Das war am Anfang erstmal spannend, da, also diese ganzen Rituale zu erleben. Da wird ganz viel gechantet, also dieser Singsang, Und in China ist es dann entsprechend auch auf Chinesisch. Da werden verschiedene Lehren immer wieder rezitiert. Dann gibt es ganz viele verschiedene Abläufe. Man läuft im Kreis, man verbeugt sich, man muss die Arme die Hände auf eine bestimmte Weise halten. Und das geht manchmal stundenlang. Das war dann auch die Parallele auch zu dieser Meditation, die ich schon mal gemacht hatte. Nur bei der Meditation ist man nur beobachtet, nur seinen eigenen Körper, und beim Chanting ist man eben darauf konzentriert zu chanten. Also, aber es sind zwei verschiedene Praxen, die beide, die einfach verschiedene Buddhisten von verschiedenen buddhistischen Schulen gelebt werden. Und jedenfalls in China aber war das mir auf jeden Fall zu viel, so dieses stundenlange Chanten, die ganzen Rituale und dann generell so fremd zu sein. Ich war der einzige Ausländer, ich konnte mich kaum verständigen. Die Ernährung war auch nochmal was ganz anderes. Ja, war schon schwierig, aber ich konnte um mich herum sehen, wie generell die Menschen dort auf jeden Fall im richtigen Platz waren. Also das war für die Chinesen dort ein wirklich schöner Ort.
Du hast eine Menge erlebt in deinem Film. Wir wollen vielleicht auch nicht alles verraten. Du kommst auch an einen Ort dann zweimal. Du warst dann auch nochmal in Europa, hast auch in Irland einen Buddhisten besucht. Alles, was du erlebt hast, kann man sehen in dem Film. Jetzt so im Nachhinein, was ist für dich geblieben als Erfahrung? Also es gibt ja eine Abtistin im Kloster, die sagt, Buddha steckt in jedem von uns. Hast du den Buddha, der in dir steckt, so ein bisschen entdecken können?
Ja, also ich bin auf jeden Fall auch der Meinung, dieser Äbtissin aus Nepal, die sagt, jeder hat einen Buddha von uns. Das finde ich sehr schön, diesen Satz. Denn letzten Endes ist ja der Buddha das ein bisschen der ideale Mensch, der schon in uns steckt. Unser volles Potenzial, kann man auch so sagen. Denn wenn man sich jetzt mal die so buddhistische Werte anschaut, wie zum Beispiel Großzügigkeit, Empathie, auch Freundlichkeit, die anderen nicht so schnell zu bewerten, das sind ja jetzt Fähigkeiten, die wir täglich auch benutzen, manchmal mehr, manchmal weniger. So ist auch der Begriff des Buddha in uns so ein bisschen die Inspiration, dass sich auch mal mehr zu bemühen, sie noch häufiger zu zeigen. Und jetzt in meinem Fall ist es zum Beispiel so, dass wenn ich jetzt Fremde, also ich reise viel, aber bin auch schon gerne auch für mich oft und gehe jetzt nicht so häufig auf Fremde zu, um zum Beispiel ihn zu fragen, wie es ihnen geht, oder also wenn ich jetzt vielleicht auf einer Party stehe, dann bin ich vielleicht auch gleich ein bisschen mehr im Hintergrund. Mhm. Aber das sind dann schon so auch so Momente, wo ich mich dann erinnern kann, auf alles, was mir geschehen ist auf dieser Reise, diese ganze Offenheit und Herzlichkeit, die mir widerfahren ist. Dadurch, das hat auch schon mein Selbstbild auf jeden Fall auch beeinflusst, sodass ich mir denke, okay, ich habe diese buddhistische Reise absolviert, dann würde ich das schon auch gerne mich buddhistisch verhalten. Und einfach mich daran manchmal im Alltag zu erinnern, hilft schon sehr, dass mir ab und zu mich daran zu erinnern, jetzt könntest du doch ein bisschen netter sein, ein bisschen gesprächiger sein, jemanden mal zuhören, obwohl es dich vielleicht jetzt nicht so interessiert. So Sachen, die mache ich dann schon häufiger und finde also dann ab und zu auf diese Weise den Buddha in mir.
Du hast ja dich entschieden bewusst für ein Format eines Dokumentarfilms, und da geht man ja normalerweise erstmal her und recherchiert mal so erstmal ein Jahr über die ganze Thematik und was man machen will und knüpft Connections und so weiter. Du hast das anders gemacht. Du bist einfach losgefahren. Warum hast du nicht vorher recherchiert, sondern bist da einfach los und hast dich für so eine eher, ich nenne es jetzt mal, ohne negativ sein zu wollen, naive Herangehensweise entschieden?
Ja, das ist genau richtig. Ich sehe das auch als naive Herangehensweise, und ich fand das sogar wichtig und vielleicht der einzige Weg, da ich noch nie einen Dokumentarfilm gedreht hatte. Also ich wusste so wenig überhaupt darüber, dass ich hatte nicht das Selbstvertrauen oder auch die Fähigkeit, überhaupt so eine Recherche zu tätigen. Ich wüsste gar nicht, gleich einen kompletten Dokumentarfilm zu recherchieren und zu planen. Das ist schon wieder so ein Riesenunterfangen. Das hätte ich mich gar nicht getraut. Und darum war mir klar, das kann nur so Schritt für Schritt funktionieren, sodass ich mich dem Dokumentarfilm annähere, in Episoden, dass ich ihn aufteilen kann. Und so habe ich mich also nicht gefragt, wie soll der ganze Film ausschauen, sondern ich habe mich gefragt, wie soll die erste Szene ausschauen. Das hat mir dann schon gereicht. Und dann dachte ich mir, ich mache erstmal die erste Szene. Und wenn sich das gut anfühlt und ich das Gefühl habe, okay, da bin ich mal auf dem richtigen Weg überhaupt in diesem Konzept, ja, dann mache ich doch mal die nächste. Dann gehe ich mal ins nächste Land und dann schaue ich mal, was ich dann da filme.
Das heißt, du bist auch ein gewisses Risiko eingegangen. Es hätte auch nichts werden können. Ja, gar kein Film. Vielleicht nur ein Kurzfilm oder sowas.
Genau, aber das ist ja dann eben kein Risiko, weil dann hätte ich halt immerhin einen Kurzfilm gehabt und hätte ja nichts verloren. Dann wäre ich, und so tatsächlich war das dann auch so, dass ich erstmal hatte ich auch nur einen Kurzfilm. Ich bin dann nach Thailand gegangen, habe dort den Mönch, den Julian, diesen kanadischen Mönch, porträtiert und habe dann daraufhin auch schon also diesen die erste Episode, einen kurzen, so einen 10-minütigen Film, habe ich dann auch ziemlich schnell fertiggestellt. Also vom Beginn zur Reise bis zur Fertigstellung dieser ersten Folge, da sind vielleicht 2 Monate vergangen. Und schon hatte ich meine Anfangsszene und dann erst konnte ich wissen, das ist mir gelungen überhaupt, diese Anfangsszene. Also das funktioniert, kann das. Hätte ja auch irgendwie langweilig sein können. Oder ich bin auch kein Kameramann, es hätte vielleicht von der Kamera auch irgendwie nicht professionell genug sein können. Aber irgendwie hat es geklappt, die Leute.
Genau, du hast ja alles selber gemacht. Alles.
Ja.
Auch die Kamera. Und dann bist du auch noch mit extrem wenig Budget losgefahren. Du hast auch in der Einführung zum Film im Kino gesagt, es gab eigentlich keine Filmförderung. Wie finanziert man dann sowas als junger Filmemacher? Also du musstest ja auch eine ganze Weile dann auch durch die Gegend fliegen. Du bist unter anderem dann nach Botswana geflogen, Nepal hast du erwähnt, Japan und so weiter. Also das muss man ja alles irgendwie auch, und da muss man ja da leben. Irgendwie muss das ja gehen. Wie konntest du das hinkriegen finanziell?
Streng genommen habe ich eigentlich mein Leben, das ich davor gelebt habe, einfach weitergelebt. Ich war nämlich auch schon davor ein Reisender und bin häufig auf anderen Kontinenten gelandet und habe da eine Weile gelebt. War also nicht so, dass ich plötzlich mein Lebensstil ändern musste, plötzlich rausfinden musste, wie verdiene ich mein Geld. Das wusste ich schon, weil das musste ich schon davor auch schon machen. Ich musste nur jetzt plötzlich meine Aufmerksamkeit auch noch auf diese Filmproduktion richten. Aber ich hatte zum Beispiel schon einen Kunden in Deutschland, für den ich seinen Blog betreut habe, also seinen Firmenblog. Das war so ein Job, den konnte ich online machen. Und das wusste ich, also ich habe also diesen Blog, für den da habe ich das verdiene ich Geld damit, dass ich für den Blog arbeite. Und hatte also schon mal diese Sicherheit, hatte ich also schon. Und habe einfach geschaut, dass ich dann während der Filmproduktion die Kosten einfach gleich halte, also meine ganzen normalen Lebensunterhaltungskosten einfach beibehalten habe. Und tatsächlich ja, die Kosten gesteigert hat, waren dann doch ein paar Flüge, die dann noch dazugekommen sind. Es ging schon hin und her. Aber dann sind auch ganz tolle Dinge geschehen, wie zum Beispiel, dass in China im Kloster die Freiwilligen dort für mich eine Spendenaktion gestartet haben, ohne dass ich müsste mal gucken, jetzt wie ich meinen Flug bezahle. Aber die haben dann plötzlich hieß es, ich habe da meinen Kontakt in Deutschland erzählt von einem Projekt und ich mache da eine Spendenaktion und du kannst dann deinen Flug damit bezahlen. Das ist dann geschehen und passt auch zum Konzept des Films. Das hätte ich natürlich nie planen können. Aber irgendwie solche Aktionen, die waren dann schon nötig, auch um den Film überhaupt produzieren zu können.
Tolle Erfahrung. Herausgekommen ist ein sehr interessanter Film. Er heißt Weltreise mit Buddha auf der Suche nach Glückseligkeit und ist seit 30. Juli in den Kinos in Deutschland zu sehen. Nur jetzt ist es so, Jesko, jetzt musst du natürlich noch ein bisschen gucken, also dass der Film es in die Kinos geschafft hat, das würde ich sagen, ist ja schon ein ganz toller Erfolg. Jetzt ist es so, muss man auch schauen, dass der in den Kinos bleibt, denn das hast du mir erzählt, ist gar nicht so selbstverständlich.
Ja, vor allem, wir befinden uns jetzt gerade im August 2020. Das wird einer der schlechtesten Kinomonate der deutschen Kinogeschichte sein und der weltweiten Kinogeschichte wegen der Corona-Pandemie, wegen der ganzen Auflagen und natürlich auch des guten Wetters. Das heißt, die Chancen sind generell schlecht für Kinos generell in diesem Moment. Das ist also nicht so günstiges Timing. Trotzdem aber konnte ich auf meiner Kinotour, die jetzt schon seit einer Woche läuft, sehen, dass viele Leute sind gekommen und sind gerne gekommen und zwar, wir hatten trotzdem ein schönes Kinoerlebnis zusammen, also das ist auf jeden Fall möglich. Natürlich kommen jede Woche neue Filme ins Kino, die Kinos müssen sich entscheiden, vor allem natürlich, welche Filme bringen den meisten Umsatz, die meisten Zuschauer Und klar, das ist die Konkurrenzsituation, die man als Künstler, als Filmemacher nun mal hat. Und da ist es noch ungewiss, ja, wie habe ich mich behaupten können an der Kinokasse? Das wird sich jetzt erst noch herausstellen, aber auf jeden Fall waren noch einige Leute schon im Kino in der ersten Woche und allein deswegen hat sich das alles schon gelohnt.
Tolle Sache, toller Film. Ich drücke dir die Daumen, dass er auch wirklich noch in den Kinos zu sehen ist. Wenn nicht, dann kann man ihn auf DVD sich wahrscheinlich besorgen oder im Internet irgendwie streamen oder wie funktioniert das?
Auf Amazon kann man auch die DVD schon jetzt bestellen oder vorbestellen und dann auch auf iTunes wird dann auch erhältlich sein. Also wer den Podcast jetzt Ende des Jahres 2020 erst hört, der wird es wahrscheinlich einfach bei iTunes finden können. Und auch, ja, und bei Amazon ist es auch jetzt schon kann man es auch schon vorbestellen. Also auf jeden Fall, wer den Film gerne sehen möchte, bekommt die Chance, ihn zu sehen. Und am schönsten ist es natürlich im Kino, wenn bestenfalls dort. So schaut es aus.
Der Ratschlag vom Filmemacher Jesko Pului. Vielen Dank fürs Kommen, Jesko. War toll, dass du hier warst. Ich drücke dir, wie gesagt, alle Daumen für deinen Film und ich bin gespannt auf deinen nächsten. Und vielleicht hören wir dich dann auch mal wieder.
Sehr gerne, ja, auf dir. Vielen Dank.
Und das war der Pop-Talk, wie immer auf pop-talk.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Nabil Atassi. Tschüss.